The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death.
Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Mein Name ist Bella und mir gegenüber virtuell sitzt der Hatti. Hallo.
Hallo. Ich glaube, am Rhein gehen die Uhren falsch. Guten Abend. Wir nehmen auf um 16.21 Uhr. Also bei uns scheint noch die Sonne. Es ist hell. Vielleicht gehen die Uhren bei euch anders.
Ich kann ja trotzdem schon mal einen guten Abend sagen. Ich gehe davon aus, doch so ist es gewesen. Ich gehe nämlich davon aus, dass unsere Hörer uns vor allem abends hören. Und ich muss ja die begrüßen, in ihrer Tageszeit, verstehst du?
Ja. Das. Vor allen Dingen müssen wir auch die Hörer auf Radio ISN begrüßen.
Oh ja, auch das.
Das läuft abends, lass mich lügen, 22 Uhr, ich weiß es nicht.
Siehst du? Habe ich alles richtig gemacht.
Nee, aber wir haben uns heute mal ein bisschen früher verabredet. Normalerweise machen wir, glaube ich, so 18 Uhr, aber Hatti ist ja sportlich aktiv. Ich gehe heute Badminton spielen.
Nennt man das Sport? Entschuldigung. Spaß.
Ja, okay. Man kann sich auch drüber streiten, ob Schachsport ist. Ja, Hausmeisterei ja, haben wir gar nicht so viel. Kommentare haben wir, glaube ich. Kommen wir aber später natürlich zu. Bewertung haben wir auch. Die Hörerzahlen schießen auch immer peu à peu immer weiter nach oben. Dafür sagen wir natürlich ganz, ganz lieben Dank. Ich finde es immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es immer total witzig, das heißt witzig, vielleicht falsche Wort, aber ich finde es immer total schön, dass ich so alle zwei, drei Wochen schreibt dann irgendwie mal einer bei Twitter oder bei Facebook, ich habe euch gerade entdeckt und ich bin gerade bei Folge 15.
Ja, also mir fällt das tatsächlich in letzter Zeit, also so in den letzten Wochen auch vermehrt auf. Also das ist tatsächlich, also wir bekommen mindestens einmal die Woche eine solche Nachricht im Moment. Ich weiß noch nicht genau, woran das liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass so True Crime Podcast Formate, die vielleicht ein bisschen höher, einen höheren Bekanntheitsgrad haben, wie zum Beispiel Zeitverbrechen oder so, dass die momentan gerade voll durch die Decke schießen und die Leute, die das gehört haben, vielleicht nach weiteren True Crime Formaten halt suchen und dann auf uns stoßen. Also das ist so meine Erklärung irgendwie, warum das momentan so viel ist, dass so viele neue dazukommen.
Es ist auch die Entstehungsgeschichte dieses Podcasts. Ich habe das ja schon mal erwähnt. Also ich habe ja damals True Crime Podcast gehört. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind jetzt der erste oder damals mit Klaus der erste True Crime Podcast. Gab es mit Sicherheit anders. Vielleicht habe ich auch einfach nur meine Suchbefehle falsch eingegeben. Ich weiß aber, eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie auch True Crime Podcast hört und wir wurden von irgendeinem True Crime Podcast, ich will jetzt nicht den Namen nennen, weil ich weiß es nicht, sonst sage ich was Falsches, der wesentlich mehr Hörer hat als wir, also einer, der on top ist oder so. Es gibt ja viele Podcast-Formate, die haben, da steckt halt ein bisschen mehr Marketing hinter und wir machen es halt einfach so. Wir setzen uns hier alle zwei, drei, vier Wochen hin und quatschen miteinander. Wir kennen uns noch nicht mal, das ist auch mal total witzig. Ich habe jetzt auch eine Bekannte, unterstütze ich gerade mal Podcast und so, und habe ich auch von dir erzählt und so. Ihr habt euch schon mal gesehen? Ich so, nö, wir sprechen nur miteinander. Ich habe nur ein Foto gesehen, wir schreiben miteinander. Wir haben es irgendwann mal vor. Ich werde bestimmt irgendwann mal nach Köln fahren. Vielleicht machen wir das mal im Hörertreffen. Dann treffen Bella und ich uns auf dem Kölsch, vielleicht mit ein oder zwei Hörern. Mal gucken, wie viele Leute kommen würden. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist mal wieder soweit. Unsere Schattenredaktion, der liebe Funker, hat zwei Skripte fertig. Ja. Wir haben zwei Skripte. Das heißt, es könnte sein, wenn ich Bella noch irgendwie dazu kriege, dass wir dann in der nächsten oder übernächsten Woche noch eine Folge aufnehmen. Es könnte sein, dass ihr diesmal nicht ganz so lange warten müsst. Der Funker hat uns nämlich angeschrieben und hat sich tausendmal entschuldigt. Aus privaten Gründen hat er ein bisschen sein Arrangement anders oder keine Ahnung. Er war halt anders beschäftigt und hat uns ein Skript geschickt, was wir heute bearbeiten werden, und hat uns auch gleich zwei Tage später ein weiteres Skript geschickt. Das heißt also, ich gehe mal davon aus.
Nee, das kommt noch.
Ach, das ist noch
also er hat es nur angekündigt.
Ah, okay.
Aber es ist noch in der Korrekturschleife, es ist quasi fertig.
Ja, es könnte also sein, dass ihr vielleicht diesmal nicht 4 Wochen warten müsst. Und das, was er uns dann schickt, das Witzige ist, das ist ein Fall, der ist von mir keine 40 Kilometer passiert. Und ich kann mich auch sehr gut dran erinnern und genug Hausmeisterei an den Fall, den wir jetzt bearbeiten werden, werden sich wahrscheinlich auch ganz viele zumindest erinnern, die in Mitte der 90er die Nachrichten verfolgen.
Schon Nachrichten, genau.
Ja, also nicht, dass ihr da geboren seid, aber das ist so ein Ding, also ich weiß nicht, also, du kannst das auch, ne?
Ja.
Du bist ja auch schon eine alte Frau.
Ich bin ja auch schon alt. Genau. Und hier zwitschert's. Und unsere Redaktion schreibt mir gerade, pardon, ich mach sofort los. So.
Ah, okay.
Kommentare wurden freigeschalten. So, zurück zum Thema.
Ja, zum Thema. Es geht heute um den Fall Marc Dutroux oder Dutroux, wie auch immer. Wir entschuldigen uns schon vorher. Wir haben gerade im Vorfeld schon gesprochen. Es wird wahrscheinlich wieder den einen oder anderen geben, der meckern wird, weil wir die Aussprache nicht richtig machen. Also ich muss sagen, ich habe in der Schule nie Französisch gehabt. Ich werde es mit Sicherheit falsch aussprechen. Bella hat seit 3 Tagen alles auswendig gelernt. Das heißt also, wenn ich was falsch sage, Bella wird es immer
korrigieren. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben.
Wenn ich was falsch ausspreche, Bella wird es korrigieren. Es kann aber auch sein, dass, wie Bella es korrigiert, es kann natürlich auch sein, es stimmt nicht. Marc Dutroux, ein Fall, der in der Mitte der 90er richtig durch die Medienpresse geht und wir haben es auch im Skript, das beschäftigt die Leute in Belgien, das ist ein Fall aus Belgien, immer noch heute. Ja, und wie wir finden, hat der liebe Funker die wichtigen Daten und Fakten alle gut zusammengefasst, mit Sicherheit, das hören wir auch mal wieder, ja, nicht gut genug recherchiert. Man kann natürlich auch einen Podcast 4 Stunden machen, das geht natürlich auch, aber die Frage ist, möchte man sich das auch anhören? Und wir probieren es auch immer so, alles Wichtige in diesem Podcast zusammenzufassen, oder?
Genau. Also uns ist bewusst, dass das ein großer Fall ist und wir sicherlich nicht auf jedes kleine Detail jetzt eingehen können, aber wir hoffen, dass euch das Skript vom Funker halt gefällt, eben in der Zusammenfassung sozusagen, wie er das gemacht hat. Es ist, denke ich, stimmig und kommt mit unserer Podcast-Zeit gut hin. Und wer dann noch mehr Details, mehr Infos haben möchte, der kann sich die ja dann im Internet zusammensuchen.
Ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, das weiß Bella ja auch noch nicht. Ich schreibe auch gerade ein Skript.
Nein, Hatti! Ich fall vom Stuhl.
Ja, und ich habe mir dummerweise einen Fall ausgesucht. Da sind so viele Tote und da gibt's zu jedem Tod und zu jedem Mord gibt's da eine riesen Megaseite. Und ich habe gedacht, willst du das wirklich antun? Okay, ich sage nicht, welcher Fall es ist, ich sage nicht, wann ich fertig bin. Irgendwann werde ich mal fertig sein und dann werden wir das Ding präsentieren. Lange Rede, kurzer Sinn, genug Hausmeisterei. Ich denke, wir hören erstmal einmal in den Fall hinein.
Am 13.08.96 wurde der damals 39-jährige Belgier Marc Dutroux verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, 6 Mädchen und junge Frauen entführt, sexuell misshandelt und mindestens 3 Menschen ermordet zu haben. Der Fall Dutroux hat die belgische Gesellschaft wie kein anderer erschüttert. Die Grausamkeit der Verbrechen sorgte für großes Entsetzen und beschäftigt die Belgier bis heute.
Ja, fangen wir erstmal an mit der Lebensgeschichte, mit der Geburt. Marc Dutroux wurde am 6. November 1956 geboren. Seine Eltern waren damals oder waren halt beide Lehrer. Er hatte 3 jüngere Brüder und 1 jüngere Schwester. Er verbrachte seine ersten 4 Lebensjahre im damaligen belgischen Kongo, so nennt sich das, bis die Familie nach der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonie, das ist heute die Demokratische Republik Kongo, 1960 nach Belgien gezogen ist. Dutroux' Vater Victor schlug seine Frau und seine Kinder oft wegen Kleinigkeiten, also der Klassiker, was wir so oft hatten, die berühmte schlechte Kindheit, haben wir auch in diesem Fall. Marc Dutroux fiel bereits damals als 9-Jähriger in der Schule schon als Schläger auf. In späteren Schuljahren verkaufte er gestohlene Mofas, pornografische Bilder. 1971, mein Geburtsjahr übrigens, verbrachte Dutroux' Vater wegen Depression mehrere Monate unfreiwillig in einer Klinik. Er ließ sich im selben Jahr von seiner Frau dann scheiden. Er hatte nämlich die Schuld, oder er hat ihr die Schuld für seinen Klinikaufenthalt zugeschoben. Das war für ihn dann halt der Scheidungsgrund, dass er sich von seiner Frau trennen wollte. Ja, mit dem Auszug des Vaters übernahm dann Marc Dutroux immer mehr die Rolle eines herrschsüchtigen, gefühlskalten Familientyrannen. Er schlug dann auch seine Mutter, seine Geschwister. Also quasi, er hat ja mehr oder weniger dann die Vaterrolle übernommen. Also das, was der Vater gemacht hat, das hat er dann mehr oder weniger dann fortgeführt. Ja, jetzt kann man sich darüber streiten. Klar, man hat es ihm natürlich auch vorgemacht und dann ja hat er es halt nachgemacht. Ja, bis einige Monate nach der Scheidung seine Eltern im Alter von 16 Jahren sein Zuhause verließ, um sich dann zunächst als Stricher durchzuschlagen. Also er ist dann ausgezogen und hat sich dann als Stricher durchgeschlagen.
Ja, im Alter von 20 Jahren heiratete Marc Dutroux dann seine erste Frau, das war 1976. Die brachte ein Kind aus einer vorherigen Ehe noch mit und beide bekamen dann noch ein weiteres gemeinsames Kind, gaben allerdings beide Kinder dann nach einiger Zeit ins Heim. Nachdem Dutroux wiederholt gewalttätig gegen seine Frau geworden war, kam es auch hier 83 dann zur Scheidung. Also auch hier, es wiederholt sich sozusagen die Familiengeschichte. Zu dieser Zeit hatte Dutroux bereits eine Affäre mit Michel Martin, von der werden wir später auch noch einiges hören. Dem einen oder anderen sagt das jetzt wahrscheinlich auch was, wer den Fall kennt. Mit Michel Martin hat er heute 3 eigene Kinder. Alle seine Kinder allerdings, also auch die beiden von der vorherigen Ehe, haben mittlerweile ihren Nachnamen geändert. Kann man sich sicherlich auch gut vorstellen, dass es, ja, mit Dutroux wird einfach immer etwas, genau diese Tat assoziiert. Ich glaube, mit diesem Nachnamen würde ich auch nicht leben wollen. Marc Dutroux selbst war den Behörden bereits vor den grausamen Taten einschlägig als Straftäter bekannt. In seiner Akte fanden sich zum Beispiel Autodiebstähle, Überfälle, Drogendelikte, also auch eher so erstmal so kleinkriminelle Sachen. Als Schrotthändler zum Beispiel stahl er über Jahre hinweg wahllos alle möglichen Dinge, die er dann zu Geld machen versuchte. 83 wurde Dutroux dann das erste Mal wegen der Entführung und Vergewaltigung einer 48-jährigen Frau angeklagt. Die hat er laut Aussage mit einer Rasierklinge bedroht, entführt und vergewaltigt. Das Verfahren wurde allerdings aus Mangel an Beweisen eingestellt.
Ja. Kommen wir ins Jahr 1984. Da hat man nämlich in der Nähe von Brüssel eine Leiche einer jungen Frau mit der Dutroux später in Verbindung gebracht gefunden. Also man hat eine Leiche gefunden und man hat dann Dutroux dort mit in Verbindung gebracht. Es gab Zeugen, die von einem Marc aus, jetzt musst du mich Bella korrigieren, Charleroi, dem Wohnort Dutroux berichtete, der mit dem Opfer bekannt gewesen sei. Ja, der Fall blieb aber auch damals ungeklärt. Da liefen so einige Sachen nicht ganz so, wie sie laufen sollten. Da kommen wir aber später zu. 1986 wurde Dutroux mit seiner Lebensgefährtin Michel Martin wegen Entführung und Missbrauchs von 5 Mädchen und Jungfrauen zwischen 12 und 19 Jahren erneut verhaftet. Dutroux hatte auch hier mal wieder pornografische Aufnahmen von seinen Taten gemacht. Also er hat ja pornografische Bilder ja damals schon verkauft. Und jetzt hat er sie wieder verkauft. Er wurde 1989 daraufhin zu 13 Jahren und 6 Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Michel Martin dann zu 5 Jahren. Das Paar heiratet dann auch noch im gleichen Jahr im Gefängnis. Und 1992 wurde Dutroux dann begnadigt, nachdem er nach nur 3 Jahren Gefängnis, er war halt nur 3 Jahre im Gefängnis und wurde dann halt dort entlassen. Ja, und seine Mutter, die war schon sehr wachsam, die sprach nämlich seinerzeit schon aus, das funktioniert nicht, und schrieb das auch in einem Brief an den Gefängnisdirektor und sagte, die Begnadigung, das geht nicht, das müssen sie irgendwie rückgängig machen, das funktioniert nicht. Also die war sich da schon sicher, da stimmt was nicht. Nach Dutroux Entlassung bescheinigte ihm der Psychiater Emile Dumont aufgrund der Emile Dumont aufgrund der Haft eine seelische Schädigung mit resultierender Erwerbsunfähigkeit auf Lebenszeit. Deretwegen er dann aber logischerweise eine Rente bekam, eine staatliche Rente. Der Arzt verschrieb ihm dann Schlafmittel, Sedativa. Das ist also ein Schlafmittel, was es damals gab. Ich bin ja auch medizinisch ein bisschen beruflich nebenbei tätig. Ich weiß gar nicht, ob es das Medikament heute noch gibt. Ich kenne es nämlich nicht. Ich kenne da.
Naja, Sedativa ist doch die Ober, die, wie heißt das, die?
Ach so, als Ober, ja, stimmt, das ist nur, sedieren, genau.
Genau.
Ja, deswegen ist nicht das Medikament jetzt, ja, jetzt habe ich es auch verstanden.
Aber wahrscheinlich gab es nur eins, was so hieß, ne, das meinst du.
Bin ich mir.
Ich glaube, hier ist aber wirklich gemeint, also.
Das zum Sedieren, ja, ja, also irgendwie die Leute sedieren, dass sie dann halt irgendwie machtlos sind, das geht halt mit Betäubungsmittel. Ja, und er hat halt natürlich dann auch diese Mittel, oder er hat sie dann benutzt für die Ermordung seiner Opfer. Er hat sie dann halt erst wirklich sediert, also erstmal schlafen gelegt. Ja, gegen Dutroux' Entlassung hatte die Staatsanwaltschaft dann auch noch protestiert und selbst seine Mutter hatte öffentlich vor dieser Freilassung also gewarnt. Also nicht nur das Schreiben an den Gefängnisdirektor, also sie hat dann auch öffentlich dann noch gesagt, also Leute, das, was ihr da macht, das ist nicht gut.
Ja, also das das war wohl einiges an Aufruhr damals schon, ne? Also wenn man sich vorstellt, selbst die eigene Mutter geht dagegen ein vor und sagt, das kann nicht sein, dass sie den hier schon seit nach 3 Jahren irgendwie entlasst. Schwer vorzustellen ist dann auch, dass später tatsächlich auch kein Ermittler, also die haben den völlig unterschätzt, glaube ich. Es hat nämlich später kein Ermittler Verdacht geschöpft oder kam auch nur irgendwie auf die Idee, den vorbestraften Dutroux mal irgendwie zu überprüfen, als nämlich in seiner Nähe, also in der Nähe seines Wohnortes, immer wieder Mädchen plötzlich zwischen 9 und 18 Jahren spurlos verschwanden. Also nicht nur, dass man ihn quasi bescheinigt hat, hier, du kannst wieder auf freien Fuß, und ihn dann entlassen hat, kurz darauf geht wieder das Verschwinden los und keiner kommt auf die Idee, irgendwie den Dutroux mal da mal an die Tür zu klopfen, um mal zu gucken, was denn da los ist. Experten erklären sich das Versagen hier, also jetzt im Nachhinein, mit fehlenden Absprachen zwischen den Sicherheitsbehörden und der permanenten Rivalität der verschiedenen Polizeieinheiten und Staatsanwaltschaften. Selbst nach seiner Festnahme später, auf die wir jetzt nach, also wird er nochmal festgenommen, selbst nach dieser Festnahme gelang es Dutroux damals, den belgischen Staat auch komplett vorzuführen. Also der hat sich da wie die Axt im Walde benommen. Also 1998, dann nach seiner endgültigen Festnahme, entwendete er zum Beispiel bei einem Gerichtstermin einem Bewacher die Dienstwaffe und floh. Also der hat überhaupt keinen Respekt gehabt. Nach einer Großfahndung dann mit mehr als 400 Beamten konnte dann irgendwie Stunden später Dutroux dann in einem Wald wieder festgenommen werden, zum Glück. Aber naja, der Innenminister und auch der Justizminister haben halt aufgrund dessen dann auch irgendwann ihren Job mal verloren. Also später wird dann doch noch einiges klarer, welche Versäumnisse da in der Vergangenheit dann halt so stattgefunden haben. Aber zurück zur Zeitschiene. Wir waren ja eben stehen geblieben 1995. Und wie eben schon erwähnt, häuften sich da ja die vermissten Fälle plötzlich in Dutroux' Umgebung. So verschwanden nämlich zum Beispiel am 22. August 95 die beiden Mädchen Anne Marshall und Evje Lambrex. Die beiden 17 und 19 Jahre alten Teenager aus Hasselt machten damals Ferien an der Küste. Und nach einem Besuch im Casino von Blankenberge kehrten sie nicht mehr zurück. Was mit den beiden dann passieren sollte, wird dann erst ein Jahr später aufgeklärt. Dazu kommen wir dann auch gleich, was mit den beiden los war.
Ah, wir kommen jetzt nämlich erstmal wieder back to the roots, weil nämlich Dutroux wurde nämlich dann wieder in Autodiebstähle verwickelt und wurde dann am 6. Dezember 1995 verhaftet. Bei der Untersuchung der Diebstähle durchsuchte die Polizei auch Dutroux' Haus, in dem er zu dem Zeitpunkt die 2 8-jährigen Mädchen Melissa Rousseau und Julie Legion.
Le Jeune
in einem
Die Junge, glaube ich, heißt das.
Keine Ahnung. In einem selbstgebauten Verschlag gefangen hielt. Diese hatte er am 24. Juni 1995 entführt. Die Tatsache, dass die beiden Mädchen bei der Durchsuchung unentdeckt blieben, kam erst später ans Tageslicht. Der leitende Beamte, der nämlich dort vor Ort war, gab später an, er habe wohl im Keller Kinderstimmen gehört, habe aber gedacht, das sind wohl irgendwie Kinderstimmen von der Straße und hat sich da also nicht weiter drum gekümmert. Das war dann halt nicht so schön für die Kinder. Man hätte da vielleicht mal ein bisschen intensiver nachgucken sollen. Zumal man ja auch weiß, auch die Vorgeschichte von Dutroux kennt, hätte man dann vielleicht mal sagen sollen, hier stimmt vielleicht was nicht. Aber Janine Lawrence, Dutros Mutter, hatte die Behörden bereits mehrfach vor ihm gewarnt. Sie zeigt ihn sogar im Januar 1995 wegen Schwarzarbeit an. Also sie hat ihren eigenen Sohn angezeigt, der macht Schwarzarbeit.
Ja, die hat alle Register gezogen.
Ja, die wollte halt einfach nur, dass der einfach nur verhaftet wird. Aber gut, Schwarzarbeit, gut, klar, weiß ich nicht, wie das geahndet wird in Belgien, mit Geldstrafen oder auch mit Gefängnis. Also sie schrieb dann nämlich einen Brief an das zuständige Amt und wies darauf hin, dass er zusammen mit seiner Lebensgefährtin illegale Maurerarbeit erledigen würde. Der Hinweis fand Beachtung in der belgischen Verwaltung. Der Beamte Jacques D. nahm sich des Falls an. Aus den Strafakten Dutros erfuhr er von der Haftstrafe und dieser Begnadigung 1992, nach 3 Jahren wurde er begnadigt. Er lud Dutros vor, vernahm ihn mehr als 6 Stunden lang zu seiner ausgeübten Schwarzarbeit und verhängte eine Geldbuße von, Achtung, umgerechnet 67.000 Euro. Sein Schreiben mit der Zahlungsaufforderung traf dann auch bei Dutros ein, als dieser bereits wegen der Morde verhaftet worden war. Also er wurde halt wegen Schwarzarbeit jetzt hier erstmal angeklagt oder verdächtigt und ja, und auch wegen der Morde war man ihm auch schon nahe gekommen.
Ja, das Ganze sollte ja jetzt noch irgendwie über ein Jahr dauern. Also, naja, die Mühlen der Gerichte mahlen anscheinend in Belgien auch besonders langsam. Also, wenn man sich vorstellt, der wird irgendwie 95, befragt, so, befragt und über ein Jahr später kommt gerade mal erst der Bußgeldbescheid dann irgendwie da ein. Das ist auch schon irgendwie ziemlich viel Zeit. Egal, als er dann irgendwann dann endlich eintrudelte, war er allerdings auch verhaftet. Denn, da kommen wir jetzt zu, die erneute und damit letzte Verhaftung geschah dann am 13. August 96 erst. Da wurden Marc Dutroux, Michel Martin und ihr Komplize Michel Le Lièvre unter dringendem Tatverdacht, nämlich die 15-jährige Laetitia Delay entführt zu haben, festgenommen. Einen Tag später auch deren Komplize Michel Nihui. Ich hoffe, das ist richtig aus. Bei dem bin ich mir wirklich nicht sicher. Nihui. Eine Durchsuchung von Dutroux Haus blieb wieder ergebnislos. Worauf, und jetzt kommt's, das ist so eine Farce, woraufhin Dutroux selbst dann endlich mal den Beamten gesteckt hat, wo denn sein Versteck ist. Also so weit muss es kommen, ja, die durchsuchen jetzt, da ist er nicht mal mehr zu Hause, die haben alle Freiheiten, können das ganze Ding auf den Kopf stellen, finden wieder nichts, woraufhin der Täter selber dem Beamten sagen muss, ja, guck doch mal da und da, Leute. Ja, schönen Dank auch. Am 15. August fand die Polizei dann in diesem versteckten Kellerverlies Sabine Dardenne und Laetitia Delay und konnten sie auch befreien. Laetitia Delay kam nach einem Freibadbesuch damals nie zu Hause an. Dutroux hat sie zusammen mit einem Komplizen in ihren Lieferwagen gezerrt und in einen versteckten Verschlag gebracht, den er in sein Privathaus, nämlich in der Nähe der südbelgischen Stadt Charleroi, eingerichtet hatte. Einem Jungen im Freibad war damals der Lieferwagen seltsam vorgekommen. Also auch da gab es eigentlich schon Hinweise. Es hat aber doch noch ein bisschen länger gedauert, bis sie dann endlich die Puzzleteile alle zusammenpacken konnten. Der Junge konnte sich nämlich auch an Nummernschilder oder zumindest an Fragmente des Nummernschilds erinnern. So. Und so kam dann die Fahnder schließlich dann irgendwann auf die richtige Spur. Nämlich auf die Spur des Serienmörders Dutroux, dessen Verhaftung jetzt inzwischen, ja, vor inzwischen 20 Jahren, gut, kommt das hin, Belgien in eine tiefe Staatskrise stürzen sollte. Also das ging ja wirklich, darüber sind Politiker gefallen, da sind Leute vom Gericht über seinen Fall gefallen. Also er hat schon ordentlich Trubel gesorgt da drüben.
Ja, es war so. Und Glück war für Laetitia, die wurde nämlich lebend aus Dutroux Kerker nämlich befreit. Ebenso die 12-jährige Sabine Dardenne, die Dutroux am 28. Mai 1996 entführt hatte. Er zerrte Sabine mit einem Komplizen auf dem Schulweg in seinen Transporter. Bei der Befreiung saßen die beiden nackt und verängstigt in dem Kellerverlies, in dem sich Sabine.
Beim ersten Mal hast du es richtig gemacht.
Sabine mehr als 2 Monate befunden hatte. Ja, vor Gericht schilderten die beiden überlebenden Opfer des belgischen Kinderschänders ihre Sicht und boten ihrem Peiniger vor dem Schwurgericht in Arlon die Stirn. 8 Jahre nach den grausamen Geschehnissen schilderten die 22-jährige Letizia in sachlichen Ton das Leid während ihrer 6-tägigen Gefangenschaft. Das zweite überlebende Opfer, Sabine, lieferte sich mit dem Kinderschänder sogar einen Schlagabtausch. Eine Entschuldigung des Angeklagten lehnten dann aber beide ab. Und Dutroux habe sie damals vergewaltigt und danach gefragt, hat das wehgetan? Und Dardienne wollte von Dutroux wissen, warum er sie nicht an ein von ihm mehrfach erwähntes pädophiles Netzwerk weitergegeben hatte. Dutroux antwortete, er habe nicht gewollt, dass sie wie Anne und Evje sterben. Ich soll also Danke sagen, wenn ich richtig verstehe, fragte Dardienne dann. Ist auch sehr skurril. Zudem wandte...
Ja, aber die war Kess.
Ja, also ja, die waren dann ja auch schon älter, ne? Zudem wandte sie sich gegen die Andeutung, sie trage Mitschuld an die Entführung der damals 40 Jahre alten Letizia. Das ist schon...
Ja. Ja, Dutroux entgegnete nämlich, dass die damals zum Tatzeitpunkt 12-jährige Sabine ihm nämlich, Zitat, 2 Monate lang in den Ohren gelegen habe, dass sie eine Begleitung bekommen will, also weil sie halt alleine dort sitzt. Und sie habe ihm sogar Adressen ihrer Freundinnen gegeben und dies sei ja aktenkundig und so weiter. Und Dardenne, und das finde ich echt stark und mutig, fiel Dutroux wirklich bei diesen Aussagen ins Wort, die konnte man nicht mehr halten und hat dann gesagt, kann man den nicht zum Schweigen bringen? So, also der hat ja nur scheiß erzählt, Story. Dass Dardenne eine Mitschuld an Letizias Entführung trage, wies Dutroux dann aber auch zurück. Er habe nämlich Letizia am 9. August 96 im Auftrag des Mitangeklagten Michel Nihui verschleppt. Das Mädchen dann aber, also eigentlich sollte er das Mädchen für ihn verschleppen, hat das Mädchen dann aber zu Sabine in den Keller gebracht, damit diese eben nicht so alleine war. Dutroux hat auch zugegeben, Sabine am 28. Mai 96 bei Tournai, glaube ich, entführt und mehrfach vergewaltigt zu haben. Sabine war insgesamt 80 Tage in seiner Gewalt. Und wie Dutroux wollte sich auch seine mitangeklagte Ex-Frau Michel Martin bei den beiden entschuldigen, lehnten beide ab. Wollten sie nicht, Delay entgegnete sogar, nee, das ist zu spät, das Böse ist geschehen, somit so übersetzt zumindest. Die beiden Mädchen hatten ja unglaubliches Glück, 4 andere, die ebenfalls entführt und missbraucht wurden, hatten leider nicht so viel Glück, konnten nur noch tot geborgen werden. Dutroux hatte die Leichen seiner Opfer, darunter im Übrigen auch ein Komplize mit einem Bagger, so einen, wie man hier vom Straßenbau halt kennt, auf seinem Grundstück verscharrt. Am 3. September erklärte Dutroux dann der Polizei, wo die Leichen von Anne und Evje zu finden waren. Die jungen Mädchen, die damals, ihr erinnert euch, von dem Casinobesuch nicht zurückkamen, wurden zunächst damals in Dutroux' Haus in Massinel festgehalten, dann unter Schlaf- und Beruhigungsmittel gesetzt und immer wieder von Dutroux, Le Lièvre und noch einem weiteren Komplizen, Bernhard Weinstein, vergewaltigt. Nach gescheiterten Fluchtversuchen sind die beiden dann an ihre Betten gekettet worden und Anfang September wurden sie schließlich nach Jumet in das Haus von Weinstein gebracht, wo sie dann leider starben. Auch ziemlich unschön, also Evje ließ man verhungern, also zumindest geht man davon aus, sie ist wahrscheinlich verhungert. Anns Leiche wurde mit einer Plastiktüte über dem Kopf gefunden, also geht man hier davon aus, dass Ann möglicherweise erstickt wurde.
Ja, um das Ganze noch so ein bisschen schön zu reden, hat Dutroux dann nämlich behauptet, er selbst sei nur an so einer Art Handlanger gewesen. Die Mädchen seien nicht nur für ihn allein bestimmt gewesen, sondern auch für andere Personen, die teilweise höchste Protektion von ganz oben genießen würden. Hier sollte der Kopf und Anstifter einer Bande von Männern zu finden sein, die Sexualstraftaten an Kindern verüben würden. Für diese Gruppe gab er an, dass er da gearbeitet hat für und nach seiner Verhaftung und während des Prozesses belastete er wiederholt Michel Nihul. Lauter ZDF-Reportage, die Spur der Kinderschänder, Dutroux und die toten Zeugen von 2001 verstarben während der Ermittlungszeit nach Dutroux Verhaftung 27 Zeugen, die im Prozess aussagen wollten. Das muss man sich mal reinziehen. 27 sind gestorben. Der Staatsanwaltschaft Hubert Massard beging im Juli 1999 dann noch Selbstmord, doch konnte auch hier kein eindeutiges Motiv geklärt werden. Also man weiß jetzt nicht, inwieweit das alles jetzt greift und wer da wirklich angeblich, also laut Aussage von Dutroux, wirklich noch mitgewirkt hat und ob es überhaupt wirklich stimmt.
Ja, ja, kann man nicht mehr unbedingt nachvollziehen. Wir kommen jetzt, nachdem wir den Fall jetzt grundsätzlich erstmal aufgerollt haben, zu ein paar aktuelleren Themen noch. Ende Juli 2012 entschied die belgische Justiz Michel Martin wegen guter Führung auf Bewährung und aber also unter Auflagen vorzeitig freizulassen. Die belgische Justiz genehmigte einen Resozialisierungsplan, der Michel Martins Aufnahme in einem Kloster in Belgien vorsah. Martin darf sich zudem den Familien der Opfer nicht nähern, also das waren ihre Auflagen. Die Staatsanwaltschaft und einige Angehörige von Dutroux Opfern legten vor dem Kassationshof in Brüssel Einspruch gegen diese Entscheidung ein. Dieser wies die Einsprüche allerdings am 28. August 2012 als unbegründet zurück. Es sei hier laut denen zu keinen Verfahrensfehlern seitens der Strafvollstreckungsgerichte gekommen. Und daraufhin kam Michel dann gleichen Tags frei und fand sich im Klarissenkloster in Malon bei Namur ein. Ende 2014 durfte sie das Kloster hier auch als freier Mensch verlassen. Also Michel Martin ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Was ist mit Marc Dutroux? Der Anwalt von Marc Dutroux, Bruno Daillet, forderte 2018, also im letzten Jahr, dessen Freilassung nach dann insgesamt 22 Jahren verbüßter Haft. Sein Argument war, ein Rechtsstaat dürfe sich nicht vom Prinzip Auge um Auge leiten lassen. Daillet meinte, dass 22 Jahre Haft genug seien. Danach habe jeder ein Recht auf ein neues Leben in der Gesellschaft und dieses Recht müsse auch für Dutroux gelten. Allerdings kann man sich vorstellen, dass damit nicht jeder einverstanden war.
Ja, ich weiß auch nicht. Also wenn da die Kinder ermordet worden sind und möchte ich nicht wissen, was in den Köpfen der Eltern vorgeht. Todesstrafe haben wir hier in Europa, soweit ich weiß, nicht. Will mich damit zwar nicht festnageln. Aber wenn man dann einfach sagt, okay, wir haben es ja gesehen am Anfang, man hat ihn ja entlassen und man hat ja mehrfach gesagt, also auch seine Mutter hat gesagt, das passt nicht, was da ist und so. Und ja, ich weiß auch nicht, was da in 22 Jahren Gefängnisaufenthalt denn dann in so einem Menschen vorgeht. Sind die dauerhaft geheilt oder müssen die in psychologische Betreuung? Man weiß es nicht. Wir können uns das jetzt mal angucken, wie die Angehörigen heute über so eine mögliche Freilassung denken. Also der Fall des heute 63-jährigen Dutroux hat die belgische Gesellschaft wie keine andere erschüttert. Das haben wir schon gesagt. Dutroux, der laut Gerichtsgutachten ein Psychopath war, begann diese entsetzlichen Taten, die wir gerade geschildert haben. Die Haltung der Angehörigen seiner Opfer ist klar. Gene Rousseau veröffentlichte ein Video seiner Tochter Melissa, in dem sie mit anderen Kindern einen Tanz aufgeführt hat. Und es sei wenige Tage vor ihrem Verschwinden im Juni 1995 aufgenommen worden, schreibt er dann auf Facebook. Ob Dutroux freigelassen werden sollte? Eine überflüssige Debatte, findet Rousseau, dessen Tochter Melissa in dem Keller verließ, ja, wir haben es gesagt, verhungerte. Julius Lejeunes Vater Jean Denis sieht das genauso wie Gino Rousseau. Der Typ ist ein Psychopath, sagte Lejeune dem Privatsender RTL Info. Aus seiner Sicht hat Dutroux keine Chance, wieder in die Gesellschaft eingegliedert zu werden. Wir sollten da nicht mehr drüber nachdenken. Wir sollten ihn nie wiedersehen. So die Aussage der Eltern.
Ja. Der Anwalt Daillet selbst sagte im belgischen Fernsehen, dass man sich in dieser Debatte ja nicht von Emotionen leiten lassen dürfe. Ein Rechtsstaat verfahre nicht nach dem Prinzip Auge um Auge. Völlig naiv, sagte er, dann sei er jedoch aber auch nicht. Er wüsste, dass bei seinem Mandanten nur eine Freilassung unter Auflagen in Frage kommen würde. Allerdings lehnte die Brüsseler Haftprüfungskammer Dutroux Antrag, die restliche Haftstrafe eben im Hausarrest absitzen zu dürfen, schon 2013 ab. Der Gerichtspräsident Luc Hernard sagte damals, es gibt überhaupt keine Aussicht auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Also dementsprechend war es eigentlich 2013 schon gegessen und auch jetzt 2018 bei diesem erneuten Gesuch ist keine Chance zu sehen gewesen.
Ja, und wir werfen nochmal eine weitere Dame ins Spiel, die nämlich auch vor der Freilassung dieses Menschen warnt, nämlich seine Mutter. Die sagt also, sie warnt auch, dass ihr Sohn außer Haft entlassen wird. Dajé,
Anwalt.
Ja, Dajé sieht das natürlich anders. Ich meine, klar, ein Anwalt ist halt immer für seinen Mandanten da. Ich treffe einen Mann, ich treffe weder ein Monster noch ein Zombie, sagt er über die Besuche im Gefängnis. Seiner Meinung nach hätte ihm mit der Todesstrafe auch die lebenslange Haft abgeschafft werden müssen. Denn das Ende der Todesstrafe habe schließlich die Resozialisierung der Täter zum Ziel gehabt. In belgischen Gefängnissen wird dafür allerdings nichts getan. Der Anwalt veröffentlichte hierüber ein Buch, das verlinken wir euch. Doch selbst wenn die Gerichte irgendwann Dutroux der Entlassung zustimmen würden, die belgische Regierung könnte immer noch einschreiten und ein zusätzliches Sicherungsverwahrungs oder Aufenthalt von 10 Jahren verhängen. Also das hat man ja ganz oft, dass die entlassen werden, dann gibt es dann lebenslange Sicherheitsverwahrung. In diesem Fall soll es dann wohl 10 Jahre sein.
Genau, und somit kann man eigentlich davon ausgehen, weil es ja auch noch immer noch ein paar Jahre dauert, bis sowas dann nochmal, bis sie wieder einen Antrag stellen dürfen, bis der dann wieder durch ist. Und selbst wenn der dann irgendwann mal durch sein sollte und du dann noch 10 Jahre Sicherungsverwahrung hinten drauf sitzt, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit, glaube ich, davon ausgehen, dass der also lebendigen Fußes da nicht mehr herauskommt, einfach aufgrund des Alters zum Glück. Also
ich meine 63 oder 67, was er jetzt ist, 10 Jahre, also er kann mit Ende 70 kann er noch leben. Ja, also.
Naja, ja, vielleicht. Ich hoffe nicht. So. Wir haben noch ein kleines Detail nochmal zum Abschluss. Das wollten wir euch noch mitgeben. Es gibt nämlich eine Gedenktafel für die Opfer. Im März 1997 bereits wurde auf der Straßenseite gegenüber von Dutroux Haus in der Avenue de Philippeville 128 in Charleroi-Massinelle eine Tafel befestigt mit der Inschrift. Jetzt kommt mein bestes Französisch, Leute. En mémoire de tous les enfants victimes de pédophiles. Also auf Deutsch im Gedenken an alle Opfer der Pädophilie. Diese Gedenktafel, empfinde ich, steht dort zurecht. Es wird aber bestritten, dass Marc Dutroux aus pädophilen Gründen handelte. Vielmehr soll er gnadenlos aus finanziellen Interessen gehandelt haben. Also er verkaufte ja die Filme und die Fotos der Misshandlung. Teilweise wurde auch gemutmaßt, dass er sich an einem pornografischen Ring beteiligt hat. Also das Ganze doch sehr professionell und sehr durch finanzielle Aspekte geleitet, würde ich mal sagen. Das ist jetzt aber quasi der Abschluss unseres Falles. Ein, wie ich finde, wirklich trauriger Fall, auch wenn man bedenkt, dass da teilweise schon Ermittler im Haus waren, die Mädchen mit Sicherheit auch gehört haben, dass da welche im Haus sind, trotzdem nicht gefunden wurden. Ich finde, das macht eine sehr beklemmende Stimmung. Auch die Dokus, also wenn ihr mal Zeit habt, euch da ein bisschen was anzugucken. Das ist wirklich sehr beklemmend, ein furchtbarer Fall. Und ja, ich hoffe, wir haben den gut rüberbringen können. Verzeiht uns unsere französische Aussprache. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und
sehr schön. Auch. Es hörte sich sehr, sehr professionell an.
Ja. Haben sich meine, oh Gott, ich glaube, ich habe sogar irgendwie 6 Jahre Französisch gehabt oder so. Kommt das hin? Fünfte plus 6 sind 11. Ja, kommt hin.
Naja, auf jeden Fall haben wir für den einen oder anderen nochmal diesen Fall ins Gedächtnis zurückgeholt, weil jeder, der aus der Zeit kommt und der Nachrichten gesehen hat, der wird diesen Fall von Marc Dutroux kennen. Ja, wie Bella schon sagte, ist das der Abschluss. Ganz, ganz lieben Dank für das tolle Skript vom Funker, möchte ich an dieser Stelle nochmal aussprechen. Und mein Dank, mein Dank geht natürlich jetzt auch an Bella, weil Bella, du bist enttarnt.
Ja, mein Rätsel wurde gelöst.
Genau, das letzte Krimi-Rätsel, beim letzten Mal noch nicht gelöst, jetzt ist es gelöst und es war wirklich nicht schwer. Ich lese euch nochmal vor und dann...
Ich bitte, das war nicht schwer.
Naja, wie die Spinne im Netz habe ich alle Fäden in der Hand, doch irgendeine Pfeife will mich von meinem Thron stürzen. Wer bin ich?
Jawohl. Richtig gelöst haben Maria und Fabian. Herzlichen Glückwunsch. Der Fabian hat uns direkt mal auch mit einem Sherlock Holmes Zitat geantwortet. Das hat mich sehr gefreut. Also jetzt wisst ihr auch schon, oder könnt ihr euch vorstellen, wer die Pfeife in diesem Rätsel war? Ich habe versucht, das sehr betont auszusprechen. Aber es hat dann ja doch irgendwie zwei Folgen gedauert. Genau, die Pfeife war Sherlock Holmes. So, und die Lösung ist, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich richtig. So. In diesem Fall ist die Lösung Professor James Moriarty. Yay!
Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Leute, die uns die Kommentare geschickt haben. Nochmal der Aufruf. Wir kriegen immer wieder Anfragen via Twitter. Kann ich hier lösen? Macht's. Also ihr könnt es natürlich da auch lösen, aber das könnte in Vergessenheit geraten. Schreibt's bitte auf www.faceofdeath.de unter den aktuellen Fall, den wir auf der Seite bei Radio ISN veröffentlicht haben, unter die Kommentare, weil das ist am einfachsten für uns, weil am Tag der Aufnahme, wenn wir also neu aufnehmen, werden dann auch die Kommentare alle veröffentlicht. Also nicht wundern, kommt ja nichts. Nee, wir veröffentlichen die erst, wenn wir aufnehmen an dem Tag, weil in der Regel kommt der Podcast dann ja auch an dem Tag, wo wir aufnehmen. Heute weiß ich es noch nicht, weil ich habe halt auch noch ein bisschen Stress hier. Aber wir haben auch ein neues Krimi-Rätsel und zwar von der Lola via Facebook. Sie war eine Lady, die log, um zu bekommen, was sie wollte. Dabei ging sie sogar über Leichen. Na dann, viel Spaß beim Lösen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt noch ein bisschen was vor. Ich muss noch ein bisschen schneiden. Ich muss auch noch hier ein bisschen was zu essen kochen. Bella wahrscheinlich auch. Also entweder kommt der Podcast noch heute oder spätestens kommt der morgen. Ihr werdet es auf den bekannten Kanälen natürlich sehen. Und wenn ihr es im Podcatcher habt, natürlich auch sofort bei der Aktualisierung eures Podcatchers RSS-Feed sehen, dass wir eine neue Folge online haben. Wann jetzt die nächste Folge kommt, in 2, 3 oder dann auch wirklich erst in 4 Wochen, wissen wir noch nicht. Wir warten auf ein Skript vom Funker. Ansonsten wird eins von Bella, nehme ich mal an, wiederkommen. Ich glaube, du hast sogar schon angefangen.
Ja, ich bin schon in Mache. Das wird böse. Das wird richtig
ich hab's,
böse.
Ich hab schon
beim nächsten Mal schnallt euch an.
Ich habe schon drüber geflogen. Ich dachte, wow. Ja, ich sage natürlich mal wieder ganz, ganz lieben Dank, Bella, dass du dir deine kostbare Zeit genommen hast und unsere Hörer hier sagt man unterhalten, ich weiß es nicht, deine Zeit gespendet hast, um diesen Podcast aufzunehmen. Ich sage auch an die Hörer vielen Dank fürs Zuhören, sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer hat die Bella das letzte Wort.
Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Case closed.